das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Auf der Promenade Las Ramblas in Barcelona flanieren Touristen, gehen Spanier einkaufen und Familien zum Abendessen. Gerade in der Ferienzeit ein Magnet für die Massen. Und genau dort sind heute mindestens 12 Menschen getötet und mindestens 80 verletzt worden, als ein Lieferwagen in eine Menschenmasse raste. Diesmal traf der Terror also Spanien, und zwar die katalanische Hauptstadt Barcelona. Die Las Ramblas befindet sich im Zentrum Barcelonas. Die Einkaufsstraße verbindet die Plaza de Catalunya mit dem Hafen. Die Polizei spricht von einem Terroranschlag. Sie nahm 2 Verdächtige fest. Einer davon soll laut Medienberichten aus dem französischen Marseille kommen und nordafrikanische Wurzeln haben. Wie so oft bei diesen schrecklichen Anschlägen, die die Menschen mitten im Alltag treffen, denken wir als erstes an islamistischen Terror. Und der sogenannte Islamische Staat hat diese Tat auch gleich für sich reklamiert. Doch ob das tatsächlich stimmt, ist bislang noch unklar. Johanna Ischke berichtet.
Die Bilder, die Augenzeugen am Nachmittag mit dem Handy filmen, sind erschütternd. Verletzte und Tote auf der Prachtstraße Las Ramblas, dem touristischen Zentrum der Stadt. Es ist kurz nach 17 Uhr, als hier ein weißer Lieferwagen mitten in eine Menschenmenge rast. Augenzeugen berichten, er sei im Zickzackkurs auf sie zugerast. Viele Touristen, aber auch Einheimische sind zu diesem Zeitpunkt unterwegs. Die Menschen können es nicht fassen, dass der Terror jetzt Barcelona erreicht. Wir dachten zuerst, es sei ein Unfall, aber der Krach war anders als bei einem normalen Aufprall. Ich sah den Lieferwagen, wie er runterfuhr, und es erschien mir wie eine Flucht. Aber gleich darauf sah ich, dass es ein weißer Lieferwagen war, wie diese Mietwagen. Und ich sah, wie die Leute rannten, und da dachte ich, hier gab es einen Anschlag. Ein Anschlag, zu dem sich inzwischen offenbar der Islamische Staat bekannt hat. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist die Polizei vor Ort, durchkämmt die Straßen der Innenstadt. Die Bevölkerung riefen sie dazu auf, die Region zu meiden. Inzwischen wurden 2 Tatverdächtige festgenommen. Bis in die späten Abendstunden hinein sind Rettungskräfte im Einsatz und bergen die Verletzten, bringen sie in die umliegenden Krankenhäuser. Barcelonas Bürgermeisterin hat die Bevölkerung aufgerufen, Blut für die vielen Verletzten zu spenden. Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Toten noch weiter steigen könnte. Spaniens Ministerpräsident brach seinen Urlaub ab und machte sich auf den Weg nach Barcelona. Hier soll es morgen im Zentrum der Stadt eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlages geben, um den Terroristen zu zeigen, dass man vor ihnen keine Angst habe.
Natalia Bachmeier in Madrid, welche neuen Erkenntnisse haben Sie?
Zunächst mal zu den Opfern vielleicht. Der katalanische Ministerpräsident Puigdemont hat gesagt, dass mittlerweile man 90 Opfer zählt, 12 davon tot, 15 so schwer verletzt, dass man auch bei ihnen um ihr Leben fürchten muss und der Rest leicht verletzt. Zu den Tätern. Es soll neben dem Anschlag in der Innenstadt Barcelonas auch noch eine Konfrontation mit der Polizei auf einer Ausfallstraße aus Barcelona herausgegeben haben. Dabei soll ein weißer Ford Polizisten überfahren haben und bei einem folgenden Schusswechsel soll einer der Täter erschossen worden sein. Ansonsten muss man sagen, ist die Informationslage nach wie vor sehr unsicher und die Sicherheitslage ebenfalls. Denn die Polizei hat nach wie vor die Bürger aufgefordert, nur zum Allernötigsten ihre Wohnungen zu verlassen, sich vom Gebiet um die Ramblas möglichst fernzuhalten. Und das gilt natürlich nicht nur für die Bürger von Barcelona, sondern auch für die Touristen, die im Moment recht zahlreich in der Stadt sind.
Was wissen Sie zu den Hintergründen der Täter?
Ja, das ist alles ein bisschen unsicher. Wir haben bis jetzt nur eine Meldung, die besagt, dass ein junger Mann mit marokkanischen Wurzeln, 28 Jahre alt, unter den Verhafteten sein soll. Dieser Mann, sagen wiederum französische Medien, stamme aus Marseille. Fest steht, dass er sich in Spanien aufgehalten hat, auch in Madrid gewesen sein soll. Da arbeiten die Behörden dran, rauszufinden, was er dort gesucht hat. Und er soll 2012 im Gefängnis gewesen sein, wegen einer Straftat. Warum? Das ist auch nach wie vor völlig unklar. Tatsache ist wohl, dass er am 13. August wieder nach Spanien eingereist ist, aus einem kurzen Marokko-Besuch. Weiteres wissen wir allerdings noch nicht. Wir hoffen, dass uns die spanischen Behörden da vielleicht noch später auf dem Laufenden halten.
Vielen Dank, Natalia Bachmeier in Madrid. Ja, auch wenn weiter unklar ist, welche Rolle der sogenannte Islamische Staat bei diesem Anschlag spielte, so erinnert die heutige Tat schon an islamistische Anschläge, die demselben Muster folgen. Es hat in letzter Zeit eine Reihe von Anschlägen dieser Art gegeben. Georg Mascolo, Terrorismusexperte der ARD, warum häufen sich diese Angriffe?
Es gibt ein Muster, das man beobachten kann, bereits seit einiger Zeit, sagt der sogenannte Islamische Staat. Und zwar seit er in Syrien und im Irak unter großen Druck geraten ist, das ist ja die gute Nachricht, sagt er vielen, bleibt zu Hause, bleibt in Europa, begeht Anschläge dort mit den Tatmitteln, die ihr für euch erreichbar sind, Lastwagen, Vans, Äxte, Messer. Und wir erleben seit einiger Zeit, dass diese Strategie offensichtlich aufgeht. Also die Menschen reisen nicht mehr zum IS und kämpfen nicht mehr dort, sondern sie begehen Anschläge in Europa.
Stehen denn diese Einzeltäter meist dann auch in direkter Verbindung mit dem IS?
Ja, wir haben ja heute Abend gehört, dass der sogenannte Islamische Staat sich zu der Tat bekannt hat, auch gesagt hat, dass es sich um mehrere Täter oder wie er es nennt, Soldaten gehandelt habe, die in seinem Namen agiert haben. Man muss leider sagen, dass solche Bekenntnisse, die meistens über den Kurznachrichtendienst Telegram kommen, sich häufig als zutreffend herausstellen. Wie sieht dann eine solche Verbindung aus? Ganz oft haben diese Einzeltäter im Vorhinein den Kontakt zum sogenannten Islamischen Staat gesucht, so wie beispielsweise auch der Attentäter des Breitscheidplatzes, Anis Amri. Und dann stehen diese Leute oft über einen vergleichsweise längeren Zeitraum mit dem sogenannten Islamischen Staat in Verbindung mit Instrukteuren, die im Internet unterwegs sind und nach denjenigen in Europa suchen, die tatgeneigt sein können. Die beraten sie dann, die drängen sie. Sie sagen ihnen, überleg dir doch, ob es ein Lastwagen oder ein Auto sein könnte, aber nimm notfalls auch ein Messer. Also eine richtige Form, wenn man so will, von Gehirnwäsche, die da stattfindet, von Instruierung, von Anleitung. Und ich bin gespannt, was die nächsten Tage zeigen werden, ob wir es in Barcelona mit einem ähnlichen Modell zu tun gehabt haben.
Danke, Georg Mascolo in Berlin für diese Einschätzung. Und wir kommen zu einem anderen Thema. Sie ist eher nicht die Frau, die im Schatten anderer stehen will. Frauke Petri hatte erfolgreich den Gründer der Alternative für Deutschland, Bernd Lucke, von seinem Posten vertrieben, um selbst Chefin zu werden. Gerade mal 2 Jahre ist das her. Nun droht Petri selbst das Schattendasein. Sie hat sich in der Partei viele Feinde gemacht, unter anderem durch ihre Versuche, allzu radikale Vertreter kaltzustellen. Bei der Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl musste die AfD-Frau bereits zurückstecken. Und nun hat ein Ausschuss des Sächsischen Landtags empfohlen, ihre Immunität aufzuheben. Petri droht eine Anklage wegen Meineids. Christian Dreißigacker.
Bitterfeld heute Abend. Wahlkampf mit der Parteichefin. Bei Reporterfragen zur heutigen Entscheidung des Sächsischen Immunitätsausschusses bleibt Frauke Petri wortkarg.
Ich glaube, wir wollen sachfrei heute Abend beantworten.
Am Rednerpult dagegen sachlich, wortgewandt und selbstbewusst, wie immer. Rückblick.
Frauke Petri.
Im Juli 2015 hatte sich Frauke Petri nach einem harten Flügelkampf gegen Parteigründer Bernd Lucke durchgesetzt. Doch 2 Jahre später hat Petri an Macht und Einfluss in der AfD verloren. Deutlich wurde das spätestens Ende April in Köln. Schon vor dem Parteitag hatte Petri ihren Verzicht auf die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl erklärt. Ihren Antrag zur strategischen Ausrichtung ließ der Parteitag einfach abblitzen.
Sie hatte hoch gepokert, weil sie die Durchsetzung dieses strategischen Versuches dann auch mit ihrer eigenen Zukunft innerhalb der Partei verbunden hat, mit der Spitzenkandidatur. Sie hat durch diese im Grunde genommen selbst verordnete politische Abstinenz dann auch einen entsprechenden Machtverlust innerhalb der Gesamtpartei erlitten.
Und die innerparteilichen Spitzen gingen weiter. Im Juli versuchte der AfD-Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Petri das Direktmandat für die Bundestagswahl zu entziehen. Der Antrag scheiterte mit 33-19 Stimmen. Kurz danach kündigte ihr Co-Vorsitzender an, für eine erneute Doppelspitze mit Frauke Petri nicht zur Verfügung zu stehen und, wenn nötig, auch gegen sie zu kandidieren.
Das ist eine klare Kampfansage, gar keine Frage. Denn im Vorfeld von wichtigen Wahlen ist eigentlich mit eines der obersten Gebote Geschlossenheit nach außen der Partei zu zeigen. Und er hat das ja nicht einfach hinter verschlossenen Türen geäußert, sondern über die Medien kommuniziert, damit auch diesen innerparteilichen Konflikt, diese innerparteiliche Machtprobe nach außen getragen. Und das hat mit Sicherheit auch dann entsprechende Absichtshintergründe.
Petri selbst aber sieht sich nicht geschwächt, im Gegenteil. Im ARD-Social-Media-Format Frag selbst gab sie sich am Sonntag noch selbstbewusst.
Ich glaube, wenn Sie die Öffentlichkeit fragen, dann ist keine Person stärker verbunden mit der Idee der AfD seit 2013 inzwischen als ich. Und das zeigt auch, wie wichtig ich weiterhin für diese Partei bin.
Was eine Aufhebung ihrer Immunität und eine mögliche Anklage für die Zukunft bedeutet, vom AfD-Spitzenpersonal dazu heute keine Stellungnahme. Personaldebatten vor der Wahl wollen die Verantwortlichen offenbar vermeiden. Doch hinter vorgehaltener Hand heißt es aus der Partei, nach der Wahl müssten die Samthandschuhe ausgezogen werden, auch in Personalfragen.
Und den Abstieg der Frauke Petri kommentiert Marie-Christine Böse vom Südwestrundfunk.
Heute ist keine Entscheidung über die Schuld oder Unschuld von Frauke Petri gefallen. Sie steht zwar bald ohne Immunität da, doch das ist schon anderen passiert. Ramelow, Lieberknecht, Haseloff, Wulff, die Reihe der Politiker ließe sich fortsetzen. Erst einmal bedeutet das gar nichts. Ungemütlich wird es trotzdem für Petri. Vielleicht vor Gericht, viel mehr aber in ihrer eigenen Partei. Vor Gericht gilt die Unschuldsvermutung, in der AfD nicht unbedingt. Petri ist angeschlagen, im Parteivorstand isoliert. Heute aber machen selbst ihre härtesten Kritiker keinen Mucks. Kurz vor der Bundestagswahl steht man geschlossen. Petri ist noch das Gesicht der Partei, eine Stimmenbeschafferin. Jung, eloquent, klug. Eine Diskussion über das Personal würde der AfD nur schaden. Immerhin, Parteivize Gauland hat schon die Folterinstrumente vorgezeigt. Wenn Petri vor Gericht steht, müsse man, Zitat, neu nachdenken. Heißt, dann wird die Diskussion mit Wucht beginnen. Darüber, ob eine Parteichefin, der der Straftatbestand eines Meineids vorgeworfen wird, eine Belastung für die AfD ist, die sich ja gern als Partei von Recht und Ordnung darstellt. Vielleicht wird noch vor der Bundestagswahl ein Verfahren eröffnet. Ein Urteil kommt sicher erst danach. So ist das Thema für Petri eine Bürde. Hoffnungen auf den Fraktionsvorsitz im Bundestag kann sie begraben. Und sie wird darum kämpfen müssen, Parteivorsitzende zu bleiben. Das wird schwierig. Im Dezember wird neu gewählt. Wenn sie bis dahin nicht vom Makel des Verdachts entlastet ist, wird die Partei sie wohl endgültig zur Seite schieben.
Marie-Christine Böse kommentierte. Gerhard Schröder war es nie in die Wiege gelegt, mal zu den bekannten und wohlhabenden Menschen dieses Landes zu gehören. Weil das Geld nicht reichte, entschied er sich für eine Lehre als Einzelhandelskaufmann, statt aufs Gymnasium zu gehen. Heute könnte Schröder mal eben durch einen neuen Job beim russischen Staatskonzern Rosneft mehrere hunderttausend Euro zusätzlich verdienen. Doch ganz so einfach ist es dann auch nicht, denn der prominente SPD-Mann meint zwar, als Privatmann zu handeln, doch seine Parteifreunde sehen kurz vor der Bundestagswahl vor allem den Altkanzler und den sozialdemokratischen Wahlkampfhelfer in ihm. Über einen neuen Job mit Nebenwirkungen, Tom Schneider.
Die SPD vor nicht einmal zwei Monaten. Sein Gang zum Rednerpult beim Dortmunder Parteitag wurde fast so etwas wie die Versöhnung mit Gerhard Schröder. Selbst Spitzengenossen schienen das Kämpferische des Altkanzlers zu genießen. Die Ovationen am Ende so groß, dass sie Schröder fast schon peinlich wurden. Heute beim Start von Teil 2 der Wahlkampagne ist Gerhard Schröder auch wieder irgendwie dabei. Allerdings tut die Partei mal wieder, was sie schon so oft tun musste, sich von Schröder lossagen.
Ja, deshalb muss er das selbst wissen. Aber es ist keine Entscheidung, die SPD ihm abnehmen kann, sondern es ist eine, die er selbst treffen muss. Wir haben alle großen Respekt vor der politischen Lebensleistung von Gerhard Schröder. Er hat viel für unser Land getan.
Es ist Schröders alte Männerfreundschaft, die SPD mal wieder piesackt. Die Nähe zu Wladimir Putin und so mancher Job in Russlands staatlich kontrollierter Energiebranche. Putin hält bis heute fest am treuen Freund aus Deutschland, jetzt also ein gut dotierter Aufsichtsratsposten bei Rosneft, dem Konzern also, mit dem Putin seine Energiepolitik steuert.
Es ist ein zentraler Bestandteil des Machtsystems Putin. Und Herr Schröder ist nicht als Herr Schröder aus Hannover dort gefragt und wird nicht bestellt werden, sondern als der frühere Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Ich gönne Herrn Schröder und jedem ehemaligen Kanzler jeden Job dieser Welt. Da kann man sich überall bewerben. Es gibt tausend Möglichkeiten, aber bitte nicht bei einem autoritären Herrscher, zumal jemandem, der uns schaden möchte.
300.000 Euro jährlich wird Rosneff an Schröder zahlen, der in Berlin nach wie vor ein Bundestagsbüro hat. Der Konzern selbst ist derzeit mit EU-Sanktionen belegt wegen der Ukraine-Politik Putins. Schröder selbst kann an seinem Engagement nichts Beanstandenswertes finden. Es ist eine politische Kampagne zugunsten von Frau Merkel. Man will ihr über die Diffamierung meiner Person helfen. Und der SPD-Kanzlerkandidat, der sucht seine Art der Distanz zu Schröder.
Ich habe mit Gerhard Schröder gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht machen würde und dass man nicht jedes Angebot annehmen muss, das man bekommt.
Zusätzliche Wolken für die SPD-Wahlkämpfer, die wohl inständig hoffen, sie mögen schnell vorüberziehen.
Gegen das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr wird wegen Nazi-Vorwürfen ermittelt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Bei der Abschiedsfeier für einen Kompaniechef der Eliteeinheit sollen mehrere Soldaten den Hitlergruß gezeigt sowie Rechtsrock gehört haben. Das berichten das Y-Kollektiv, ein Reportageformat von Funk, Radio Bremen und das NDR-Magazin Panorama. Außerdem sei es zu bizarren Spielen wie einem Schweinskopfwerfen gekommen. Der Bericht stützt sich auf Angaben einer Augenzeugin. An der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg ist ein Workshop über den Traditionserlass eröffnet worden. Er wurde zuletzt vor 35 Jahren überarbeitet. Verteidigungsministerin von der Leyen betonte, die Wehrmacht könne nicht traditionsstiftend für die Bundeswehr sein. Auslöser für die Diskussion war die Entdeckung von Wehrmachtsdevotionalien in der Kaserne, in der der rechtsextreme Oberleutnant Franco A. stationiert war. Bundeskanzlerin Merkel ist bei Wahlkampfauftritten in Sachsen und Thüringen massiv beschimpft worden. Im sächsischen Annaberg-Buchholz störten etwa 150 Demonstranten ihren Auftritt mit Trillerpfeifen und Hau-Abrufen. Die Polizei erteilte Platzverweise. Es seien mehrere Straftaten registriert worden, unter anderem wegen Zeigen des Hitlergrußes und Beleidigungen. An den Börsen wurden die Kurse durch den Streit zwischen US-Präsident Trump und seinen Wirtschaftsberatern belastet. Der Dow Jones Index sank auf 21.751 Punkte, der DAX auf 12.203. Thema in Frankfurt war auch ein Papier der EZB zum hohen Eurokurs. Mehr dazu von Markus Gürne.
Der starke Euro macht laut eines Protokolls einigen Mitgliedern in der Europäischen Zentralbank Sorge. So verteuern sich durch eine starke Währung die Exportgüter ins außereuropäische Ausland. Das schadet der Wirtschaft aller Euro-Länder, besonders aber den noch immer schwächeren im Süden des Kontinents. Zudem glauben die Zentralbanker, dass der Euro stärker steigt als die Wirtschaftskraft in der Eurozone gesundet. Diese Sorgen beruhen auf solchen Zahlen. Seit Jahresbeginn hat der Euro gegenüber dem Dollar 11% an Wert hinzugewonnen. Schlecht für die Unternehmen, da ihre Produkte teurer werden, aber gut für Reisende, weil der Euro mehr wert ist. Nach der Veröffentlichung des EZB-Protokolls allerdings ging der Euro auf Talfahrt. Denn die EZB selbst will ihre Sorge auch als Argument verstanden wissen, in der Geldpolitik mehr Raum und Flexibilität zu haben, um diese in die eine oder andere Richtung anzupassen.
In unserer Reihe Was Deutschland bewegt, blicken wir in ganz unterschiedliche Ecken des Landes und lassen ebenso unterschiedliche Menschen zu Wort kommen. Heute geht es um eine regelrechte Institution, die wahlweise Kiosk, Späti, Trinkhalle, Wasserhäuschen, Bude oder Bütchen genannt wird. Der Bütchenbesitzer muss die meisten Kunden gar nicht mehr fragen, was sie haben wollen. So gut kennt man sich. Seitdem es Konkurrenz von 24-Stunden-Supermärkten gibt, werden die Miniläden zwar immer weniger, doch allein im Ruhrgebiet sind es immer noch bis zu 15.000. Gudrun Engel hat eine Bude in Bochum besucht, wo die Alteingesessenen die Veränderungen ihrer Lebenswelt gerade besonders deutlich zu spüren bekommen.
Morgens um kurz vor sechs. Regina Boretzky öffnet den Kultkiosk in Altenbochum. Sie sortiert Zeitungen, schmiert Brötchen, kocht Kaffee. Jeder Handgriff sitzt, langjährige Routine. An 364 Tagen im Jahr hat der Kiosk geöffnet. Nur am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt geschlossen. Das Bütchen, eine Lebensaufgabe.
Ich bin ein Gastronomiekind. Ich bin jemand, der immer gerne mit Menschen zusammen war. Also mich kann man nicht ins Büro setzen. Und von daher kommuniziere ich gerne mit den Leuten. Und wie gesagt, ich kenne sie auch, weil ich ja auch hier wohne in der Nähe. Und dann ist halt wie nach Hause kommen. Ja, ist so. Wenn man morgens halt Rolltor hochmachen, dann sind schon die Ersten da, die ersten Sprüche kommen schon. Ist einfach schön. Also ich lebe das.
Bodo Budwill ist Stammkunde. Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit hält er hier ein kleines Pläuschchen. Sport, Politik, Wetter. Was gibt es Neues? Im Moment vor allem Ärger. Denn das Bütchen muss weg, muss abgerissen werden. Der Mietvertrag wurde gekündigt, das Grundstück an einen Investor verkauft.
Reine Geldsache. Geld regiert die Welt. Der Platz, so viel ich vom Reden her gehört habe, 2,5 Millionen. Da spielt so ein kleiner Kiosk keine Rolle mehr.
Dabei steht der da schon seit 70 Jahren, ist längst eine Institution. Früher beim Vorbesitzer haben die Spieler des VfL Bochum hier ihre Verträge unterschrieben, erzählt man sich. Regina und Dirk Boretzky haben den klassischen Bütchenstil erhalten. Zigaretten, Korn und bunte Tüte. Sie leben hier ein Stück Pottkultur.
Dieses Heimelige, das geht weg. Das dann alles, alle Stadtteile sehen gleich aus, wie die Innenstädte schon sämtlich in Deutschland heute gleich aussehen, so sehen dann auch die Vororte demnächst gleich aus. Das ist schade.
12.000 Einwohner leben in Altenbochum. Ein grüner Stadtteil mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und guter Verkehrsanbindung. Der Freigrafendamm, an dem das Bütchen steht, eine zentrale Achse. Viele Häuser hier gehören schon seit 100 Jahren zur Bochumer Wohnbaugesellschaft. Günstiger Wohnraum für Arbeiter, früher wie heute. Ein gewachsenes Milieu.
Du kennst alle, du guckst aus dem Fenster, dann winkst du. Du bist, wenn du willst, den ganzen Tag nur am Winken, weil du alle kennst.
Knapp 2000 Unterschriften für den Erhalt des Bütchens haben die Nachbarn gesammelt. Die Kleingärtner und die Hundebesitzer. Vergebens. Jetzt kommen hier 60 Eigentumswohnungen hin. Der Stadtteil wird schnieke. Locker 3000 Euro für den Quadratmeter. Nur, wer kann sich das leisten?
Die alten Leute, die jetzt hier noch sich wohlfühlen, so wie ich, die werden irgendwann nicht mehr hier wohnen können, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Das liegt einfach daran, dass es immer mehr Gewinne gemacht werden wollen. Immer mehr Gewinne. Die Menschen sind egal geworden.
Die steigenden Preise beschäftigen viele hier. Der Kiosk ist günstig, ein großer Kaffee kostet nur 1,50 Euro. Die Arbeitslosenquote in Altenbochum liegt bei 6,9%. 450 Menschen haben keinen Job. Und viele, die einen haben, müssen aufstocken. Am Bütchen kreuzen sich die Lebenslinien von ehemaligen Kumpeln, Ex-Opelanern und harten Malochern.
Man wird beschissen in Deutschland. Man wird für seinen Fleiß nicht bezahlt. Ne? Kann nicht sein, wenn ich 47 Jahre gearbeitet habe oder 48, dass ich dann in Rentenarmut lande. Flaschen sammeln gehen muss oder sonst was. Ne? Und mit Rentenvorsorge ist ja alles gut und schön, aber da muss man erstmal bei seinem Gehalt auch übrig haben, um für die Rente vorzusorgen.
Die Rente, das Dauerthema. Vor allem bei denen, die sich hier jeden Mittag am Kultkiosk auf einen Kaffee und eine Zigarette treffen. Die sind frustriert und fühlen sich ungerecht behandelt.
Wir kriegen doch 560 Euro Rente. Davon muss die Miete abgeben, dann muss ich das abgeben. Ja. So sieht das aus in Deutschland. Wenn du Kanacke wärst, dann könntest du da hingehen, könntest sagen, pass mal auf, ich brauche das nicht und jenes, kriegst sofort bewilligt alles.
Ich habe eine Rentenerhöhung und wenn sie das sehen, dass ich dann nebenbei, dann wird das teurer, da habe ich gar nichts. Da ist ein Minus im Portemonnaie. Wo sind wir denn? Ist eine soziale Ungerechtigkeit, auf 5 ist das.
Bochum und das Ruhrgebiet überhaupt galten lange Zeit als Herzkammer der Sozialdemokratie. Bei der letzten Bundestagswahl haben noch 45% hier die SPD gewählt. Mittlerweile ist die Liebe zur Arbeiterpartei aber stark abgekühlt.
Seitdem der Gerd Schröder mit der Hartz-IV-Politik, mit den Niedriglöhnen, mit diesen Leihfirmen, geht es nur bergab.
Also SPD auf keinen Fall.
Haben Sie denn das Gefühl, Sie werden von den Politikern noch gut vertreten?
Nein, gar nicht. Die denken doch nur an sich. Die vertreten doch keinen. Was die meinen vor der Wahl versprechen, hinterher sagen sie mir, können wir nicht, haben wir kein Geld, geht nicht, können wir nicht.
Ja, auf die Basis hören, nicht Politik am grünen Tisch machen und das sich alles schön malen und sagen, ach, wie klingt das toll. So wie es gemacht wird, ist es nicht toll.
Am Nachmittag kommen die Kinder zum Kiosk.
Ist eine bunte Tüte für euch?
Ja.
Ja.
Die bunte Tüte, immer noch der Renner im Ruhrgebiet. Das Bütchen deshalb ein Pilgerort für Generationen.
Und diese Schlümpfe?
Ja.
Bald gibt es die Süßigkeiten woanders.
Dann haben wir's. So.
Boretzkis haben einen neuen Standort für das Bütchen gefunden. Deutlich größer, aber auch für die doppelte Miete. Das bereitet ihnen schlaflose Nächte. Die Stammkunden haben versprochen, mitzuziehen, denn der Kiosk bietet eine besondere Form der Sozialhilfe, ganz ohne staatliche Unterstützung.
Ich denke mal, er trägt gut dazu bei, dass man überhaupt soziale Verhältnisse hat und dass man sich mal treffen kann und sprechen kann, vielleicht mal problemlos werden kann.
Besser hier als Hartz IV, sagt Dirk Boretzki zu ihrem Neuanfang. Abends um 8 schließt der Kultkiosk. Noch bis Ende September. Dann geht eine Ära zu Ende. Und das Bütchen ist Geschichte.
Bulgarien will an seiner Grenze zur Türkei das Militär einsetzen, um gegen Flüchtlinge vorzugehen. Noch einmal Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Der bulgarische Verteidigungsminister Karakatschanow kündigte in einem Interview mit der Zeitung Die Welt an, bis zu 600 Soldaten an die Grenze zu verlegen. Sie ist seit dem vorigen Jahr mit einem Sperrzaun und Stacheldraht gesichert. Zwischen Bulgarien und der Türkei verläuft eine der Außengrenzen der EU. In diesem Jahr wurden dort 500 Flüchtlinge festgenommen. Im Prozess um die Zerstörung von Kulturgütern in Timbuktu ist den Einwohnern ein Schadenersatz von 2,7 Millionen Euro zuerkannt worden. Islamisten hatten 2012 zahlreiche Grabmäler in der Wüstenstadt in Mali niedergerissen. Nach einem Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs muss der für die Tat 2016 zu 9 Jahren Haft verurteilte Islamist Al-Mahdi für das Geld aufkommen. Weil er als mittellos gilt, soll ein Opferfonds den Betrag übernehmen. Rund um die portugiesische Kleinstadt Macau wüten schwere Wald- und Buschbrände. Das Feuer wird durch die starken Winde immer wieder angefacht. Seit Juni ist in Portugal schon mehr Fläche verbrannt als im gesamten vergangenen Jahr. Die EU-Kommission gab 15 Millionen Euro aus einem Entwicklungsfonds frei. Mit dem Geld soll die örtliche Wirtschaft beim Beheben der Schäden unterstützt werden. Der Historiker Eberhard Jeckel ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war einer der Initiatoren für den Bau des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Dem war der sogenannte Historikerstreit mit seinem Kollegen Ernst Nolte vorausgegangen. Jeckel hatte darauf beharrt, dass der staatlich organisierte Massenmord an den Juden nicht mit anderen Gräueltaten in der Geschichte vergleichbar sei. Soweit der Überblick über die Kurznachrichten und nun geht's wieder weiter mit Pina Atalay.
Die alte Kokerei der Zeche Zollverein in Essen, einst größte Steinkohlenzeche der Welt. Wohl in keiner anderen Gegend in Deutschland stehen so viele dieser steinernen und stählernen Wahrzeichen des Industriezeitalters wie im Ruhrgebiet. Nach dem schleichenden Niedergang der alten Industrien standen die ungenutzten Anlagen und Gebäude oft leer, verfielen oder wurden abgerissen. Doch in einige der alten Gemäuer ist das Leben zurückgekehrt. Aus den Spielorten der industriellen Revolution sind Spielorte der Kultur geworden. Wie bei der Ruhrtriennale, dem internationalen Kunstfestival mit Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Installationen und Konzerten, das morgen wieder startet. Ute Pauling.
Natur und Kunst erobern erfolgreich die Ruinen einstiger Industriegewerke. Sie sind die heimlichen Hauptdarsteller, denn sie inspirieren Macher und Publikum der Ruhrtriennale. Zeitgenössische Stoffe erwarten die Zuschauer, wie das skurrile Krisenpanoptikum um den Klimawandel. Kein Licht, der Autorin Elfriede Jelinek, was bisher nur als Schauspiel bekannt ist. In Duisburg nun in neuem Gewand, als modernes Musiktheater des Komponisten Philippe Manoury. Ein Festivalstück, eben kein Stadttheater.
Er nennt es ein Think-Spiel. Also kein Singspiel, auch keine Oper, sondern der Versuch, Oper mit Sprache ganz eng zu verknüpfen und mit Sprechtheater und da eine neue Form zu finden und die eben ein Think-Spiel ist, weil man denken muss beim Spiel.
Und schauen, wenn die katastrophalen Folgen unseres Energiekonsums über uns hereinbrechen. Ebenfalls neu, der Regisseur hat neue Texte von Jelinek zu Trump eingearbeitet.
Wenn man jetzt auf einmal Trump ins Spiel bringt, bei allem jetzt auch, was in den letzten Wochen passiert ist, was sich mit Nordkorea zuspitzt und mit so Sätzen, die gesagt werden, die ja in der Welt sind, dann kriegt dieses Thema atomare Bedrohung einfach ein neues Vorzeichen und hat auf einmal den Eindruck, es geht auch darum, dass da ein Atomkrieg bevorsteht.
Akustisch in bester Operntradition, wenn auch modern inszeniert. Debussys Pelias Mélisande aus dem Jahr 1902. Sie spielt in Zeiten des Umbruchs. Konventionen lähmen den Aufbruch in ein neues Jahrhundert. Armut und Reichtum polarisieren. Ein klassischer Familienkonflikt wird zum Drama. Ein düsteres Stück frühkapitalistischer Kritik mit starken Szenen und viel Symbolik.
Wenn man etwas, ein Drama macht, was über Kapitalismus geht oder über Arbeit oder keine Arbeit, dann hat man in das Ruhrgebiet auch ein Publikum dafür. Das finde ich das Wunderbare an das Ruhrgebiet.
Seit 2001 sucht das sommerliche Festival sein Publikum. Die Ruhrtriennale ist immer politisch, schaut in die Zukunft und die Region braucht diese Perspektive.
Fehlt noch das Wetter. Wie wird's denn, Claudia Kleinert?
Pina Atalay, es kann noch mal richtig heftig regnen. Das gilt vor allem morgen für die Mitte Deutschlands und den Alpenrand. Und das Wochenende bringt dann doch immer mal wieder ein paar sonnige Abschnitte. Aber das, was da morgen runterkommt, das ist schon ziemlich heftig. Eine Kaltfront mit Dauerregen. Dazwischen auch noch ein paar Gewitter, die das Ganze verstärken. Deswegen sind 25 bis 50 Liter von Nordrhein-Westfalen, der Eifel über den Norden Hessens rüber bis nach Rügen, bis nach Mecklenburg, so rum sollte das heißen, bis nach Mecklenburg möglich. Nördlich davon, südlich davon zwischen 5 und 25 Liter und am Alpenrand und in den Alpen, da sind sogar 50 bis 100 Liter, morgen tagsüber, aber vor allem auch in der Nacht zu Samstag. Jetzt in der Nacht gibt's noch ein paar dichtere Wolken, die auch Regen bringen, vor allen Dingen im äußersten Nordosten. Im Süden ist oft sternklarer Himmel zu sehen. In der zweiten Nachthälfte gegen morgen früh setzt dann von der Eifel her halt diese Kaltfront mit Dauerregen an. Die Temperaturen liegen morgen in den größeren Städten, so im Rhein-Main-Gebiet, bei rund 20 Grad, also eine tropische Nacht, sonst meist 15 bis 18 Grad. Morgen Vormittag im Süden viel Sonne, allerdings von der Eifel und dem südlichen Nordrhein-Westfalen schon bis ins südliche Niedersachsen kräftig. Heftiger Regen, vereinzelt auch schon erste starke Gewitter. Bayern und Baden-Württemberg noch außen vor mit viel Sonne. Und auch im Nordosten ist die Sonne zumindest ab und zu sehen. Im Laufe des Nachmittags breitet sich der Regen dann eben weiter aus. Das sieht ein bisschen wild aus. Vorgelagert zu dieser Front entwickeln sich dann nämlich einzelne, auch kräftige Schauer und Gewitter. Am längsten trocken im Südosten Bayerns. Und von Nordwesten lockert es dann schon wieder auf. Die Temperaturen dort, wo die Front liegt, nicht mal 20 Grad, im Süden noch mal bis zu 32 Grad. Der Wind dreht mit Durchgang der Front von südlichen auf westliche Richtungen und frischt dann auch auf. Samstag früh immer noch starker Regen direkt an den Alpen, sonst im Laufe des Tages ein paar Schauer, auch am Sonntag einzelne Schauer, im Norden auch Gewitter. Und die Temperaturen gehen deutlich zurück, gerade mal noch so 20, 21 Grad haben wir dann.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Ja, das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt nur ab 18. Gegen 0.20 Uhr meldet sich dann Anna Plank mit dem Nachtmagazin. Dann auch noch mal mehr zu dem Anschlag in Barcelona mit so vielen Toten und Verletzten. Und wir sind morgen wieder da. Guten Abend, bis dahin.